Deutschlandfunk. Der Tag.
Richtig was los war da heute im Deutschen Bundestag. Die Abgeordneten haben an diesem Freitag über die künftige Verkleinerung des Parlaments abgestimmt. Gut 100 Mandate sollen künftig wegfallen und das finden die einen richtig gut. Und die anderen sind geladen wie eine Rakete. Die CSU, die spricht von organisierter Wahlfälschung und sieht sich gar in einem Schurkenstaat angekommen. Unsere Collage aus dem Plenum beginnt mit dem CSU-Politiker und Vizefraktionschef im Bundestag, Alexander Dobrindt.
Das ist keine Reform. Das ist ein Akt der Respektlosigkeit gegenüber den Wählerinnen und Wählern, gegenüber der Opposition und gegenüber der Demokratie an sich.
Wir müssen damit klarkommen, dass es auf der Welt auch mal einen einzigen Tag gibt, an dem es nicht um die CSU geht, sondern um dieses Land.
Es kann nicht sein, dass die CSU als Regionalpartei dem Deutschen Bundestag diktiert, wie das Wahlrecht aussieht, meine Damen und Herren.
Ich will hier feststellen, dass Sie mit Änderungsantrag, also hierhin gerotzt, mal eben kurz zwei Oppositionsparteien aus dem Bundestag politisch eliminieren wollen. Hingerotzt!
Arsch hoch, dann kommt ja auch über die 5%.
So diskutieren wir nicht.
Wir haben gehört, Alexander Dobrindt, CSU, Konstantin Kuhle, FDP, Britta Hasselmann von den Grünen, Jan Korte von der Linkspartei, Katja Mast und Sebastian Hartmann von der SPD. Tja, die Stimmung ist also offenbar erstmal im Eimer, aber die Frage ist doch, ist diese Wahlrechtsreform wirklich so unausgewogen, wie Union und Linkspartei behaupten? Oder ist die Ampelkoalition taktisch unklug vorgegangen? Kann es angehen, dass ein Bundesparlament die Interessen der Regionalpartei CSU berücksichtigen muss? Und leidet unser Demokratieverständnis, auch unser Vertrauen in das Wahlsystem, wenn direkt gewählte Abgeordnete in Zukunft trotzdem nicht in den Bundestag kommen? Viele Fragen also. Wir haken gleich genauer nach und schauen dann nach Frankreich, wo die Regierung ohne Beteiligung des Parlaments die umstrittene Rentenreform beschlossen hat. Und das hat jetzt Folgen. Welche, das hören wir auch gleich. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Willkommen im Podcast Der Tag im Deutschlandfunk. Nach jahrelangem Stillstand also hat der Bundestag an diesem Freitagvormittag beschlossen, das deutsche Wahlrecht zu reformieren, auf der Bundesebene wohlgemerkt. Es geht dabei also nicht um Rathäuser und Landtage. Ziel ist, das zuletzt auf über 700 Sitze aufgeblähte Parlament zu verkleinern. Stichwort schlankere Strukturen und geringere Kosten. Die drei Regierungsfraktionen von SPD, Grünen und FDP haben jetzt Monate über diese Reform gesessen. Da rauchten wieder die Köpfe und schließlich am Sonntag ihren Entwurf für eine Wahlrechtsreform bekannt gegeben. Und jetzt, nur 5 Tage später, hat der Bundestag abgestimmt. Grob zusammengefasst hat das Regierungslager für die Reform gestimmt und die Oppositionsparteien CDU, CSU, Linkspartei und AfD mehrheitlich dagegen. Vor allem Union und die Linke sind on fire. Da wird getobt. Dirk Oliver Heckmann in unserem Hauptstadtstudio. Du verfolgst das Thema seit langem intensiv für uns. Und bevor wir jetzt in die Analyse einsteigen, erkläre doch bitte das Herzstück dieser Reform. Wie soll die Anzahl der Sitze im Parlament schrumpfen?
Also ich versuch's mal, Barbara. Und zwar soll das auf zwei Weisen passieren. Einmal soll die Zahl der Bundestagsmandate auf 630 festgelegt werden. Und zwar nicht mehr und nicht weniger. Und diese sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate, an die will man rangehen. Zur Erinnerung vielleicht, Barbara, die Überhangmandate, die entstehen ja, wenn eine Partei mehr Direktmandate gewinnt, als es ihrem Zweitstimmenergebnis entspricht. Und wenn eine Partei eben solche Überhangmandate erringt, dann bekommen die anderen Fraktionen zum Ausgleich diese sogenannten Ausgleichsmandate, deswegen heißt es ja auch so, damit das Verhältnis zwischen den Parteien dann wieder stimmt. Und das ist der Grund, weshalb wir nicht 598, wie es eigentlich festgelegt ist im Wahlgesetz, sondern über 700, nämlich 736 Abgeordnete haben. Also diese Überhang- und Ausgleichsmandatsregelung, die entfällt. Folge: Das senkt zwar die Zahl der Abgeordneten, hat aber nebenher auch noch den Effekt, dass nicht jeder Direktkandidat, der in seinem Wahlkreis den ersten Platz errungen hat, automatisch in den Bundestag einzieht, so wie das nämlich heute und bis heute eigentlich so ist, sondern nur, solange dies vom Zweitstimmenergebnis der Partei gedeckt ist. Betroffen vor allem wäre die CSU, die hat bei der letzten Bundestagswahl 45 der 46 Wahlkreise in Bayern gewonnen, kam aber bundesweit, weil die ja nur in Bayern antritt, nur auf 5,2% der Stimmen. Hat also einen geringen Anspruch an Sitzen im Bundestag, hat aber viel mehr Direktkandidaten. Und da entfällt ein Teil, also die Kandidaten werden sozusagen der Reihe nach aufgestellt, nach Wahlergebnis. Und dann sagt man, okay, bei 20 oder bei 30 ist dann jetzt an der Stelle Schluss. Und das ist also das eine. Das andere ist diese sogenannte Grundmandatsklausel, die soll nämlich gestrichen werden.
Also bis hierhin konnte ich dir folgen und Spoiler, Schön. Über die CSU sprechen wir auch gleich nochmal genauer. Diese Partei, die auf Bundesebene nur in einem von 16 Bundesländern antritt. Aber du hast es schon erwähnt, die Grundmandatsklausel ist noch so ein Begriff für Feinschmecker, wo du mir bitte mal sagen müsstest, was genau dahinter steckt.
Tja, Feinschmecker, das ist ein gutes Stichwort allerdings. Also derzeit ist es ja so, dass es diese 5%-Hürde gibt. Das kennt ja jeder. Ne? Jede Partei muss 5% erreichen, um den Anspruch zu bekommen, im Parlament vertreten zu sein. Aber es gibt eine Ausnahme und zwar ist das genau diese Grundmandatsklausel. Wenn du, Barbara, eine Partei gründest, ja, die nennst du zum Beispiel Barbara Schmidt-Matern-Partei. Ja, und die erzielt 4,9%. Du verfehlst also die 5%-Hürde. Ja, dann darfst du eigentlich nicht in den Bundestag einziehen, außer du hast in drei Wahlkreisen das Direktmandat errungen. Dann ziehst du nämlich gemäß deines Zweitstimmenergebnisses nämlich 4,9% in den Bundestag ein. Ganz konkret, die Linke, die hat davon zweimal profitiert in der Geschichte der Bundesrepublik. Die sitzt gerade jetzt auch aktuell, obwohl sie nur 4,9% erzielt hat, mit 39 Abgeordneten im Parlament. Und diese Grundmandatsklausel, die soll abgeschafft werden. Und die Ampelvertreter, die sagen, ja, die Sachverständigen der Union bei den Anhörungen, die haben selber gesagt, also das ist verfassungswidrig wahrscheinlich, gerade wenn man es jetzt ändert in die Richtung Zweitstimme. Und könnte die Tür öffnen für Verfassungsbeschwerden. Und dann hat die Ampel jetzt gesagt, dann schaffen wir die halt ab.
So, und welche Argumente hat sie dafür? Denn das, was du jetzt an Protesten aus den Oppositionsreihen schon schilderst, das klingt ja nicht abwegig, dass es da Ängste gibt, dann, obwohl man Mandate gewonnen hat, trotzdem nicht in den Bundestag einzieht. Was erwidert denn die Ampel darauf, wenn sie jetzt ihre Reform verteidigt?
Ja, sie sagt vor allem, dass sie diese Parteien eben diese Mandate nicht errungen hat. Ja, also wenn du als Erstplatzierter in einem Wahlkreis bist, dann hast du eben nicht das Mandat gewonnen, sondern du hast es nur gewonnen, wenn du gleichzeitig, auch wenn deine Partei so viele Stimmen gewonnen hat, dass du eben dann den Platz im Bundestag hast.
Überzeugt dich das? Darf ich mal kurz?
Ja, das ist man kann es ja anders definieren. Es gibt ja auch auf kommunaler Ebene, zum Beispiel bei Bürgermeisterwahlen, Direktwahlen zum Beispiel, da hast du dann das Prinzip, dass du die erste Runde hast, dann gibt es ein Stechen zwischen den beiden Erstplatzierten. Das heißt also, es ist nicht immer so, dass der Erstplatzierte automatisch gewählt ist. Ja? Das gibt es in ganz vielen kommunalen Ebenen beispielsweise, auch in anderen Ländern. Das ist nicht automatisch so, sondern man kann sagen, im Wahlrecht, das kann man bestimmen, die und die Kriterien müssen erreicht sein, um wirklich ins Parlament einzuziehen. Und die Ampel sagt jetzt eben, es reicht eben nicht, Erstplatzierter zu sein in einem Wahlkreis, sondern die Partei muss auch genug Stimmen sozusagen im Rücken haben. Welche Argumente hat die Ampel? Also sie sagt vor allem, wir lösen ein Versprechen ein. Wir reduzieren jetzt endlich mal nach vielen, vielen Jahren der Diskussion den Bundestag, der immer weiter sich aufgebläht hat. Und alle Fraktionen reduzieren sich gleichermaßen. Alle Parteien sind gleich. Alle Parteien müssen die 5%-Hürde überwinden, um in den Bundestag zu kommen. Und da gibt es keine Sonderrechte. Das Verhältniswahlrecht bleibt entscheidend. Und vor allem, sie sagt, die Union, vor allem die CSU, die hat in den letzten 10 Jahren immer blockiert und alles in die Waagschale geworfen, um damit sich nichts ändert an der Sonderrolle sozusagen der CSU. Und damit ist jetzt Schluss. Das sagt die Ampel.
Dann erklär doch auch das nochmal ein bisschen genauer. Denn CSU und Linkspartei, die könnten jetzt ja tatsächlich, ich habe es eben schon mal erwähnt, bei der nächsten Bundestagswahl 2025 findet die statt, könnten infolge dieser Reform tatsächlich jetzt scheitern an der 5%-Klausel. Wie ist das möglich?
Also im Prinzip, jede Partei kann an der 5%-Klausel scheitern. Es gibt ja sehr viele Parteien, die das auch tun bei jeder Wahl. Ja? Aber jetzt gucken wir mal auf die Linke beispielsweise. 4,9% haben sie bei der letzten Bundestagswahl erhalten. Wenn das beim nächsten Mal wieder genauso wäre, dann würde die Linke eben die 5%-Hürde verfehlen, wäre dann einfach nicht im Bundestag vertreten und auch nicht mit etwaig erzielten Direktkandidaten. Bei der CSU ganz genauso. Die hat bei der letzten Wahl, wie gesagt, 45 von 46 Wahlkreisen in Bayern gewonnen. Wenn die beim nächsten Mal unter die 5%-Hürde rutscht, beim letzten Mal war sie bei 5,2, also das ist nicht weit entfernt, Tendenz sinkend. Wenn die CSU bundesweit unter 5% rutscht, dann käme auch keiner der Erstplatzierten in den bayerischen Wahlkreisen zum Zuge der CSU. Das könnte also dann auch sein, dass ein ganzes Bundesland nicht mit Direktkandidaten im Bundestag vertreten ist.
Wobei, das können wir nicht oft genug betonen, Bayern, die CSU in diesem Fall, nimmt da eine Sonderrolle ein. Denn es gibt keine vergleichbare Regionalpartei in ganz Deutschland, die mit so einer Mannschaftsstärke in den Deutschen Bundestag bisher eingezogen ist.
Genau so ist es. Und das genau macht ja die Besonderheit der CSU ja auch aus, dass sie immer gesagt hat, wir sind in Bayern stark. Das ist ganz wichtig, dass wir da die Staatskanzlei haben. Aber wir haben auch immer die bundespolitische Bedeutung. Wir sind immer im Bundestag vertreten und lange Zeit ja auch in der Regierung vertreten gewesen. Das ist halt eine Besonderheit, die das Wahlrecht, das hier in Deutschland eben bereithält, eben für Parteien wie die CSU beispielsweise. Aber gelebte Praxis seit Jahrzehnten.
Und jetzt gibt es da den Vorschlag, wenn euch das alles nicht passt mit unserer Reform, also Vorschlag unter anderem aus der Ampel, die sagen, dann tut euch doch bei euren Listen für die Kandidatinnen und Kandidaten bei der nächsten Bundeswahl zusammen, liebe CDU und liebe CSU, und stellt einfach eine gemeinsame Liste auf. Dann wäre die CSU offenbar ja aus dem Schneider. Wäre das eine Option?
Tja, und dann wäre man über 5% auf jeden Fall, ne? Und dann wäre man eben halt im Bundestag vertreten. Ja, hört sich erstmal gut an, ne? Da sagt aber die Union, ich habe mit mehreren Unionsleuten gesprochen, mit Führenden in dieser Woche, und die sagen erstens, nein, das ist verfassungsrechtlich überhaupt gar nicht möglich. Das sieht das Wahlgesetz auch überhaupt gar nicht vor, so eine Listenverbindung. Und es gäbe eben auch entsprechende Urteile des Bundesverfassungsgerichts, wo es heißt, nein, das wäre ausgeschlossen. Und hinzu kommt noch, dass dann auch die CSU zum Beispiel sagt, das kommt auch politisch überhaupt gar nicht in Frage. Das hat Markus Söder auch ganz klar gesagt. Also auch wenn es rechtlich möglich wäre, das würden wir auf gar keinen Fall machen, weil das würde natürlich die Identität dieser Partei, der CSU, natürlich aushöhlen. Da könnte man ja gleich fusionieren. Ja? Also das ist eben diese Besonderheit der CSU, stark in Bayern zu sein, aber auch stark im Bund zu sein und zusammen mit der CDU zu gehen, das würde das ganze Konzept in die Luft fliegen lassen. Und das macht man politisch auf gar keinen Fall mit. Jetzt hat Christian Dürr, der FDP-Fraktionschef, gerade heute ins Spiel gebracht, ja gut, also wenn es jetzt so ist, dass das Wahlgesetz die solche Listenverbindungen nicht zulässt, dann können wir ja mal drüber diskutieren und nach der Verabschiedung des neuen Wahlrechts eben da mal rangehen und so eine Möglichkeit eröffnen. Und da sagt dann wiederum die Union, siehste, Christian Dürr von der FDP, du sagst es selber, es ist überhaupt gar nicht zugelassen. Das heißt, also wir haben Recht und ihr setzt ein Wahlrecht auf die Spur, das gegen uns gerichtet ist und das einzige Ziel hat, uns und die andere kleine Oppositionspartei, nämlich die Linke, aus dem Bundestag rauszukegeln.
Merke, was juristisch einwandfrei sein mag, muss politisch noch lange nicht deswegen genauso einwandfrei sein, sondern es birgt Streit und Widerstand. Das ist wirklich wieder ein Paradebeispiel gerade dafür, für diese Diskussion um die Wahlrechtsreform jetzt. Du hast das Bundesverfassungsgericht schon angesprochen. Union und Linkspartei sagen ja jetzt, wir ziehen nach Karlsruhe gegen diese Reform. Hätten Sie da Aussicht auf Erfolg vor dem höchsten deutschen Gericht?
Tja, wenn man das so genau sagen könnte. Ich würde sagen, es ist offen. Es gibt genug und zahlreiche Verfassungs- und Wahlrechtsexperten, die sagen, das, was die Ampel da vorgeschlagen hat oder vorschlägt, das ist völlig in Ordnung. Eine Festlegung auf eine feste Mandatszahl ist eindeutig möglich. Auch die Verschiebung hin zur Zweitstimme, zum Verhältniswahl, dass die Personal, die Erststimme dann sozusagen zurücktritt. Auch das würde gehen und auch die Abschaffung dieser Grundmandatsklausel wäre rechtlich möglich und teilweise wird ja sogar argumentiert, ist dann auch geboten, wenn man die Zweitstimme so stärkt, sonst wird das widersprüchlich und angreifbar. Hauptsache, hat das Verfassungsgericht auch immer gesagt, ihr könnt alles Mögliche machen beim Wahlrecht. Hauptsache, es ist konsequent und die Wahlen bleiben natürlich frei, gleich und gerecht. Und es ist allerdings so, dass die Grundmandatsklausel, die ja jetzt abgeschafft wird, nicht nur Kandidatinnen und Kandidaten schützt, sondern regional verankerte Parteien, wie die CSU zum Beispiel, über die wir gesprochen haben, die ja stark in Bayern vertreten ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Union argumentiert, dann vor Karlsruhe diese Klausel abzuschaffen. Das verschiebt derartig die Mechanismen unseres Wahlrechts und verschiebt die Machtverhältnisse und sorgt dafür, dass regional verankerte Parteien eben nicht mehr repräsentiert sind und das geht nicht. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die Union möglicherweise am Ende doch noch Erfolg hat.
Also eine Lex CSU sozusagen.
Ja, würde die Union sagt, das betrifft nicht nur die CSU, es könnte auch Stadtstaaten betreffen, beispielsweise Bremen. Ja? Oder die Linke, ja, wie gesagt, auch, die sehr stark im Osten vertreten ist. Zitiert die Union häufig die Tatsache, dass die Linke auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Kann man so ein bisschen Fragezeichen dran machen, ob sie da wirklich Mitleid mit dieser Partei haben, denn Freunde sind das ja nicht unbedingt.
Das ist wohl wahr. Jetzt habe ich mich gefragt bei der Vorbereitung auf unser Gespräch, wann immer es im Bundestag wirklich um hoch umstrittene, polarisierende Themen geht, wo es eigentlich umso wichtiger ist, einen Konsens herzustellen, gibt es Gewissensabstimmungen. Da wird dann der Fraktionszwang aufgehoben. Und ich argumentiere, dass gerade bei so einem Thema wie der Wahlrechtsreform auch der größtmögliche Konsens eigentlich ja angestrebt werden müsste. Kurzum, hätte man hier nicht eine Gewissensabstimmung auf den Weg bringen können bei diesem so wichtigen Thema, das hier alle gleichermaßen betrifft?
Ist, glaube ich, unrealistisch, diese Erwartung, denn da geht es jetzt hier einfach wirklich ums Eingemachte für die Parteien auch. Und es ist ja im Gegenteil so. Es ist ja nicht nur so, dass das nicht freigegeben wurde, sondern die Ampelfraktionen haben ja sogar namentliche Abstimmung beantragt. Also um genau zu sehen, wer stimmt hier jetzt für unser Konzept und wer nicht. Und wer da jetzt sagt, er zieht nicht mit, der verstößt auch gegen die Interessen der Partei und gegen das Ziel dieser Ampelparteien, jetzt wirklich ein Wahlrecht auf den Weg zu bringen, das den Bundestag wirklich reduziert. Aber auf der anderen Seite ist auch wiederum klar, wenn du sagst, die größtmöglicher Konsens, ja, natürlich, das wäre eigentlich total wichtig, denn jetzt ist ein Prozess in Gang gesetzt worden, dass möglicherweise nach jeder Bundestagswahl das Wahlrecht wieder geändert wird von der entsprechenden Mehrheit. Und genau das hat die Union, das haben Friedrich Merz und Alexander Dobrindt jetzt nach der Abstimmung im Bundestag, genau das haben sie angekündigt zu tun.
Und das wäre ja eine fatale Perspektive, dass je nach Regierungsmehrheiten, wer das nächste Mal bei der Wahl an die Macht kommt, der ändert das Wahlrechtsgesetz dann wieder entsprechend nach seinen Interessen. Das ist ja genau das, was nicht passieren sollte. Das ist ja auch demokratietheoretisch äußerst fragwürdig.
Absolut, das würde ich auch sagen. Das ist eine absolut fatale Entwicklung oder wäre eine fatale Entwicklung. Wir kennen das ja aus den USA, wo die entsprechenden Mehrheiten dann die Wahlkreisbezirke neu zuschneidet. Nach in eigenen Interessen. Und wir kennen ja alle irgendwie die Meinung von vielen Menschen in Deutschland über Politiker und über Parteien, dass gesagt wird, ja, die stecken sich alle irgendwie Geld in die Tasche und sorgen nur für ihre eigenen Interessen. Und wenn man jetzt auch noch den Eindruck hat, dass die Parteien auch das Wahlrecht so sich zuschneiden, wie es ihnen gerade passt. Und das ist ja genau das Lied, was die Unionsparteien ja jetzt auch singen, dass die Ampel genau dies tut. Und wenn das verfängt, dann kann ich mir nur vorstellen, dass die Politikverdrossenheit sehr stark ansteigt.
Aber auch wenn ich aus deiner Argumentation, auch aus deinen Erläuterungen heraushöre, dass das schon plausibel und juristisch sauber ist, was die Ampel jetzt vorgelegt hat, würdest du denn trotzdem am Ende zu dem Schluss kommen, dass es, ich sag ruhig mal, psychologisch klüger gewesen wäre, stärker den Konsens anzupeilen und die Opposition mitzunehmen?
Ja, natürlich, auf jeden Fall würde man sich wünschen. Dann wird aber die Ampel zum Beispiel sagen, und auch nicht ganz zu Unrecht, ja, wir haben es ja lang genug probiert. Wir haben doch 10 Jahre lang diskutiert. Und auch bei den letzten Reformen war es immer die CSU, die gesagt hat, nein, da machen wir nicht mit. Das bestreitet natürlich die CSU. Die CSU sagt, wir haben immer konstruktiv mitgearbeitet. Aber natürlich war die CSU immer darauf bedacht, ihre Sonderrolle da nicht preisgeben zu müssen. Und dann ist natürlich die Frage, was macht man dann? Verzichtet man dann auf jegliche Reform? Bleibt es dann bei einem immer größer werdenden Bundestag, was ja auch Vertrauen kostet, wo ja auch viele Menschen sagen, Moment mal, warum müssen denn hier so viele Abgeordnete da sitzen? Das kostet alles ein Wahnsinnsgeld. Und ihr seid nicht mehr in der Lage, während ihr von uns verlangt, den Gürtel enger zu schnallen in Kriegs- und Krisenzeiten, seid ihr nicht in der Lage, euch zu reformieren. Das kostet ja auch Vertrauen.
Doc Oliver, bleib bitte am Ball. Ich glaube, da gibt es auch in Zukunft noch einiges zu erklären.
Genau, das glaube ich auch. Bis demnächst.
Mach's gut. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Im weitesten Sinne haben unsere beiden Themen hier im Podcast heute miteinander zu tun. Denn bei uns, wie auch in Frankreich, geht es um eine entscheidende Frage. Könnte es sein, dass das Vertrauen in die Demokratie Schaden nimmt? Jenseits des Rheins ist ebenfalls eine Gesetzesreform im Gange, die Parlament und Bevölkerung in Wallung bringt. In der französischen Nationalversammlung, da trat am Donnerstag die Premierministerin Elisabeth Borne ans Rednerpult, als die VertreterInnen der Opposition die Marseillaise anstimmen.
La parole est à Madame la Première Ministre.
Kann die Parlamentspräsidentin noch so oft aufrufen und meine lieben Kollegen sagen, am Ende musste die Sitzung kurz unterbrochen werden und erst dann konnte die Premierministerin ihre Rede halten. Der Widerstand ist also gewaltig in Frankreich gegen die Rentenreform von Präsident Macron, die das Renteneintrittsalter ja anheben soll, von 62 auf 64 Jahre. Der Protest entlädt sich ebenso auf der Straße. Da hat sich also viel Wut entladen. Christiane Kess, unsere Korrespondentin, was hast du von all dem mitbekommen im ganzen Land und auch bei dir zu Hause in Paris?
Also in Paris war das schon ziemlich beeindruckend. Man konnte das wirklich sehen, wie das sich so langsam hochgeschaukelt hat. Es gab erst dieses, ich sage jetzt mal, Drama in der Nationalversammlung, als die Premierministerin Elisabeth Borne da unter Buhrufen und Singen der Marseillaise den Artikel 49.3 der Verfassung gezogen hat und eben die Rentenreform ohne Abstimmung der Parlamentarier oder der Nationalversammlung ist, muss man korrekterweise sagen, durchgesetzt hat. Und dann haben sich unmittelbar danach auf dem Place de la Concorde Menschen gesammelt. Das ist ja so ein Platz, wo oft Demos beginnen und der einfach sehr symbolisch ist. Mir ist aufgefallen, dass da recht viele junge Menschen darunter waren und ich fand, dass die Atmosphäre auf der einen Seite zwar so, ja, sowas von feierlich hatte, weil man war, also viele waren erstmal so locker, entspannt, wie gesagt, viele junge Leute, hatte eher so ein bisschen was von Party, aber hier und da sind schon die ersten Feuer angezündet worden. Also das hatte auch ein bisschen was Revolutionäres. Es gab auch eine Gruppe von jungen Männern, die richtig losgelegt hat und gerufen hat, Revolution, Revolution. Das ist natürlich hier jetzt auch nicht so außergewöhnlich, aber diese ganze Szenerie und dahinter der Himmel, der so langsam dunkel wurde, also das hatte schon etwas, auch ein bisschen was Bedrohliches. Und dann ist es ja tatsächlich in der Nacht ziemlich eskaliert. Die Polizei hat dann am späteren Abend angefangen, diesen Platz zu räumen. Und das kam gar nicht gut an. In vielen Straßen ist dann randaliert worden. Und es sind viele Feuer dann angezündet worden, denn seit Tagen liegt sehr viel Müll auf der Straße in Paris, weil die Müllabfuhr wegen der Rentenreform, also gegen die Rentenreform streikt. Und das war natürlich also die optimale Szenerie für die, die Randale machen wollten. Die haben diese Müllberge dann angezündet.
Also nachdem die Regierung nun gestern Nägel mit Köpfen gemacht hat, sage ich mal, hast du denn, wenn du jetzt die Proteste schilderst, die Reaktionen der Menschen im Land, hast du das Gefühl, dass da gestern eine neue Qualität entstanden ist? Denn wie gesagt, auf die Straßen gehen die Menschen ja seit Monaten jetzt.
Ob das eine neue Qualität wird, das müssen wir jetzt gucken in den nächsten Tagen. Aber es gibt Warnungen, dass sich diese soziale Bewegung radikalisieren könnte. Also es ist ja in den letzten Wochen schon immer mal wieder hier und da der Vergleich mit der Gelbwestenbewegung gefallen. Ich fand, dass das bisher gehinkt hat. Schon allein deshalb, weil die Gelbwesten damals eine unorganisierte Gruppe waren. Das waren Leute, denen einfach so ein bisschen irgendwie die Wut übergelaufen ist, dann natürlich mit sehr, sehr schlimmen und sehr gewalttätigen Protesten. Aber die waren eigentlich am Anfang nicht organisiert, was es auch für die Polizei sehr schwer gemacht hat und für die Sicherheitskräfte im Land, das einzugrenzen. Die Proteste hier waren von den Gewerkschaften organisiert, sie waren angekündigt, man wusste, wo laufen die lang, wie verläuft der Protestzug. Die Polizei hat sich entsprechend aufgestellt, das Innenministerium als Chef der Polizei konnte entsprechend planen. Also das war alles sehr in einem gewissen Rahmen, der zu überschauen war, auch wenn es hier und da mal schon mal geknallt hat. Gestern, wie gesagt, war das ungeplant und jetzt kommt eben immer öfter dieser Vergleich mit den Gelbwesten und es gibt Warnungen, dass das vielleicht doch in die Richtung jetzt abgleiten könnte, obwohl die Gewerkschaften nach wie vor sagen, wir wollen das auf keinen Fall. Wir wollen, dass diese Proteste friedlich bleiben, dass diese soziale Bewegung so weitermacht wie bisher. Die Frage ist, ob den Organisatoren, den gewerkschaftlichen Organisatoren, das nicht irgendwann aus der Hand gleitet.
Ja, wir können vielleicht den Unterschied noch mal kurz benennen. Also jetzt Gesellschaft und Gewerkschaften, die auf die Straße gehen. Die Gelbwestenbewegung war ja, wenn ich das richtig mich erinnere, eine Bürgerbewegung, die auf der Straße losgegangen ist. Ich glaube, in Südfrankreich und sich damals gegen die hohen Benzinpreise richtete. Ist das ungefähr so richtig unterschieden?
Ja, genau. Und also natürlich ist das jetzt auch eine gesellschaftliche Bewegung, denn allein wenn man sich die Umfragen anschaut, es sind ja an die 70% der Menschen gegen diese Rentenreform. Also da muss man natürlich schon von einer gesellschaftlichen Bewegung sprechen. Aber wie gesagt, die Organisatoren sind die Gewerkschaften, die sind die treibende Kraft. Auch heute, es gibt jetzt heute hier und da Demonstrationen oder so kleine schlagkräftige Aktionen, wenn man das Wort wörtlich übersetzt, also dass sich Menschen irgendwo versammeln und demonstrieren oder etwas blockieren. Heute Morgen hat es eine Blockade der Peripherie dieser Umgehungsstraße von Paris gegeben. Also gerade morgens ist das sehr effizient, weil sich der ganze Berufsverkehr da drüber schiebt. Und das war auch kurzzeitig, ich weiß jetzt nicht genau wie lange, aber vielleicht eine Stunde oder so, ging da nichts mehr. Teilweise waren die Autofahrer auch sehr wütend darüber. Also nicht jeder hat Verständnis für diese Aktionen. Aber das ist auch das ist jetzt so ein bisschen die Strategie, die man anwenden will von der Seite der Gewerkschaften, dass man eben nicht mehr so vorhersagbar sein will, ohne, das haben die ganz klar gesagt, die Gewerkschaftsfunktionäre, wir wollen auf keinen Fall, dass irgendwie weder Sachen noch Leute irgendwie zu Schaden kommen. Aber man will eben ein bisschen unvorhersehbarer werden, damit die Aktionen auch noch ein bisschen mehr Schlagkraft haben. Und für kommenden Donnerstag ist auch wieder ein ganz großer Protesttag angesetzt.
Genau, bevor wir jetzt gleich auf die nächsten Tage blicken, die ja auch spannend bleiben werden, lass uns noch einmal zurückgehen zum gestrigen Donnerstag, dass da Abgeordnete in der Nationalversammlung aufstehen und die Nationalhymne schmettern im Parlament, und zwar als Form des Protests. Ist das eigentlich ungewöhnlich oder kommt das in Frankreich öfter vor?
Also die Marseillaise wird, würde ich jetzt mal sagen, bei jeder Gelegenheit angestimmt, um den Protest auszudrücken. Deswegen ist das was ganz Alltägliches. Ich kann mich jetzt nicht konkret erinnern, wann das zuletzt im Parlament passiert ist. Aber es ist ein sehr gewöhnliches Mittel, um den Protest auszudrücken. Ja, das stimmt. Gestern hatte das, finde ich, trotzdem noch mal eine andere, ja, wie soll ich sagen, Stärke oder Wucht, weil es war immerhin die Premierministerin, die da am Redepult stand und eine sehr, sehr wichtige Entscheidung verkünden sollte. Und sie ist ja erst einmal gar nicht dazu gekommen, weil es so laut war und da stand wie eine Schülerin, ja, an ihrem Redepult. Und auch die Präsidentin der Nationalversammlung, Yael Braun-Pivet, konnte da erstmal nicht eingreifen. Die ist eigentlich relativ durchsetzungsfähig sonst bei allen möglichen Zwischenrufen und Protestrufen, die wir in den letzten Wochen hier hatten. Aber da ging erstmal gar nichts. Also das hat erstmal sehr viel Raum eingenommen und hat natürlich starke Bilder geschaffen.
Ja, allerdings. Jetzt haben Vertreter der Opposition angekündigt, Misstrauensanträge zu stellen. Und sie fordern auch den Rücktritt der erwähnten Premierministerin Born. Welche Chancen hat denn die Opposition mit diesen Misstrauensanträgen gegen die Regierung?
Es wird zwei geben. Eines vom extrem rechten Rassemblement National mit seiner Fraktionsvorsitzenden Marine Le Pen. Das wird kaum eine Chance haben, denn die linke Opposition hat immer gesagt, ein Antrag, der von den extrem Rechten eingebracht wird, da werden wir auf keinen Fall mitstimmen. Aber ein anderer Misstrauensantrag könnte der Regierung gefährlich werden. Es gibt eine recht kleine Gruppe von Zentrumspolitikern, kann man so etwas allgemein sagen, die sonst gar keine besonders große Rolle in dieser Assemblée Nationale spielen, aber die auch gegen die Rentenreform sind und jetzt ihre Chance ergriffen haben zu sagen, wir möchten einen überparteilichen Misstrauensantrag einbringen. Und weil diese Zentrumspolitiker als relativ neutral gelten, können sich diesem Misstrauensantrag sehr viele Parlamentarier anschließen. Das wird auch so sein, aber es ist nicht einfach, die absolute Mehrheit zu bekommen, die einen Misstrauensantrag bräuchte, um die Regierung zu stürzen. Ganz konkret in diesem Fall sind das Zünglein an der Waage wieder die konservativen Republikaner, die in diesen letzten Tagen auch schon sehr wichtig waren, weil die Regierung sie eigentlich gebraucht hätte, um ihre Rentenreform durchs Parlament zu bringen. Sie werden wieder entscheidend sein bei diesem überparteilichen Misstrauensantrag. Es ist nicht klar, wer dafür stimmen wird oder nicht. Eigentlich hat der Parteichef Eric Ciotti gesagt, wir werden nicht dafür stimmen. Aber es gibt immer Abweichler in dieser Fraktion und es gibt auch schon einige, die gesagt haben, wir werden das machen, wir werden uns diesem Misstrauensantrag anschließen. Aber es ist ein bisschen, ja, bisschen wie ein Déjà-vu. Also man weiß wieder nicht genau, wer wird da die Hand heben oder nicht. Und deswegen ist es für die Regierung riskant, auch wenn es im Moment noch als etwas unwahrscheinlich gilt, dass die Regierung tatsächlich Anfang kommender Woche gestürzt werden könnte.
Das wäre natürlich meine nächste Frage. Wir wollen nicht allzu spekulativ hier sein. Wir haben nicht die Kristallkugel. Aber um die Dimension dieser ganzen Entwicklung erfassen zu können, frage ich mich eben doch, wie sehr könnte diese Rentenreform und der ganze Umgang damit für den Präsidenten, für Emmanuel Macron, gefährlich werden? Oder setzt er am Ende seine Premierministerin vor die Tür und kann sich aber selber im Amt halten?
Ja, also dass Premierministerin Born eventuell in naher Zukunft gehen muss, selbst wenn sie jetzt, wenn die Regierung nicht durch ein Misstrauensvotum gestürzt wird, also das wäre überhaupt nicht außergewöhnlich, denn sie ist stark angeschlagen, das ist ganz klar, so wie die ganze Regierung. Sie hat es nicht geschafft, trotz wirklich unermüdlicher Versuche und Erklärungen, sowohl die Bevölkerung von dieser Rentenreform zu überzeugen und noch nicht einmal die Parlamentarier, also die Mehrheit der Parlamentarier. Deswegen, das wäre jetzt kein außergewöhnliches Szenario.
Wäre sie ein Bauernopfer, ja, für Macron?
Wenn er dann weitermachen könnte, dann wäre das so. Aber die Frage ist ja, wie geht's danach weiter? Denn Macron wird ja das Problem haben, wenn er diese Reform nicht durchbringt, was ja immer noch passieren kann, wenn zum Beispiel die Regierung durch dieses Misstrauensvotum gestürzt wird. Dann ist ja die Frage, was kann er denn überhaupt machen? Diese Reform ist das große Projekt seiner zweiten Amtszeit und die geht noch nicht so lange und soll eigentlich unter normalen Umständen noch relativ lange gehen. Also wenn er so einen starken Rückschlag erlebt, dann ist wirklich die Frage, wie kann er überhaupt in diesem Amt weitermachen? Und wenn man sich auch die Presse schauen und die Kommentatoren heute ansieht, es läuft alles in diese Richtung, wie schwach Macron in diesem Amt ist. Er war es ja schon nach der Wahl, dadurch, dass er keine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung hat. Das ist so ein harter Schlag. Also das ist wirklich die Frage, ist nicht auszuschließen, dass diese Proteste abebben, dass die Regierung nicht gestürzt wird, dass irgendwann hier sich alles wieder beruhigt. Aber es ist eine sehr, sehr brenzliche Lage für die Regierung und damit natürlich auch automatisch für Emmanuel Macron.
Zum Schluss noch die Frage aller Fragen, Christiane, durchaus auch natürlich hier aus der deutschen Perspektive gestellt. Wir werden bis 67 arbeiten müssen. Viele diesseits des Rheins wundern sich, dass die Franzosen dann so viele Probleme damit haben, 2 Jahre länger und auch immer noch nur in Anführungszeichen bis 64 Jahre zu arbeiten. Gibt es gute Gründe oder welche guten Gründe und Argumente gibt es, dass da vielleicht auch mehr so an das französische Selbstverständnis rührt, dass der Protest gegen so eine vermeintlich ertragbare Reform so schlimm ist.
Ja, also ich habe mich das natürlich auch oft gefragt. Es gibt, ich würde mal sagen, es gibt ein ganzes Mosaik an Erklärungen dafür. Eine sehr starke Erklärung finde ich, dass diese frühe Rente, die ja sogar mal bei 60 lag, also das Rentenalter ist ja erst noch gar nicht so lange her, auf 62 hochgesetzt worden, dass das in Frankreich als so eine starke soziale Errungenschaft schon fast als zivilisatorische Errungenschaft gilt, dass das sehr, sehr viel erklärt. François Mitterrand, der ja wirklich sehr prägend war für dieses Land und den man auch weit über die Landesgrenzen hinaus ja bis heute noch irgendwie ist das ein Begriff, wer François Mitterrand ist. Und er hat, als er der sozialistische Präsident dieses Landes war, mehrere große Reformen durchgeführt, unter anderem die Rente mit 60 damals. Also wir gehen jetzt wirklich nochmal sehr weit zurück in der Geschichte. Aber man hat festgestellt in Umfragen, dass aus seiner Amtszeit das eine der allerwichtigsten Reformen war, die die Franzosen bis heute nennen, dass das die Errungenschaft seiner Reformen damals war, obwohl zum Beispiel auch die Todesstrafe in seiner Amtszeit abgeschafft wurde. Und ich finde, das erklärt vieles, weil um dieses Bild oder diese Vorstellung eines frühen Rentnerlebens, ja, also man hat so die Arbeit hinter sich gelassen und dann ist man für die Enkel da, für die Familie da, dann ein Meinungsforscher hat mir mal gesagt, dieses Bild, der Rentner kauft sich dann ein Wohnmobil und fährt durch die schönen Regionen Frankreichs. Also finde ich auch sehr, sehr gut erklärend.
Auch nachvollziehbar.
Und das hat sich so nachvollziehbar. Und das hat sich so festgesetzt, dass es extrem schwer ist für viele Leute, davon runterzukommen. Ich möchte trotzdem noch einen Punkt anmerken, weil es geht sehr, sehr stark natürlich jetzt die ganze Zeit um die Rente. Man hört aber bei diesen Protesten auch so einen generellen, ja, Verdruss heraus, dass die Leute, das ist ja auch bekannt in Frankreich, kein Vertrauen haben in die Politik und jetzt noch weniger in einen Präsidenten, der so schwer ins Amt gekommen ist und wie gesagt auch gar nicht die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung hat, die ihn unterstützen könnte.
Christiane Kess in Paris, vielen Dank, du wirst uns weiter berichten. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Tag im Podcast Der Tag. Die Redaktion hatten heute Sandra Schulz und Tobias Altehänger. Und ich bin Barbara Schmidt-Matern. Schönes Wochenende wünsche ich. Tschüss.